Wenn du nicht nervös bist, geh nach Hause. Es hat keinen Sinn. Es wird nie was. Auf der Bühne, die 10, genau was Sie angesprochen haben, 10 Minuten, Viertelstunde vor jeder Vorstellung. Mir ist wurscht was. Ob ich das 100-mal gesungen habe oder zum ersten Mal oder was auch immer. Wenn du nicht eine Aufregung hast, wenn du nicht ein bisschen nervös, wenn auch der Selbstzweifel, oh je, schaffe ich das wieder oder was auch immer, das alles, du musst durch.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin nicht in meinem Arbeitszimmer, es klötert hier hin und wieder. Ich bin in einem Hotel in der Nähe der Elbphilharmonie. Mein Gast ist Amerikaner. Ich sage mal noch nicht, wer er ist, aber er ist Bariton. Er ist gerade hier in Hamburg zum Ehrenmitglied der Malergesellschaft ernannt worden. Große Ehre. Und er ist morgen, von der heutigen Zeit ausgerechnet, der Gast im Eröffnungskonzert vom Musikfest mit dem NDR Elbphilharmonieorchester in Ellen Gilbert. Es gibt ein großes, vor allen Dingen amerikanisches Programm und ist klar, wer es jetzt ist, denke ich, ist Thomas Hampson. Schönen guten Tag erstmal.
Danke.
Ich wollte mit Ihnen nicht über Golf reden, sondern es gibt hier immer eine Art Leitmotiv. Ich habe mir für Sie Politik rausgesucht, also mal gucken, wo wir so landen. Soweit ich weiß, haben Sie Politik und Jura studiert und beides abgebrochen. Gott sei Dank.
Ja, kann man laut sagen.
Was hat Sie denn an der Politik gereizt? Ich habe mal nachgerechnet, Sie waren 14, als Woodstock war. Sie waren 20, als der Vietnamkrieg endete. Wie kommt man dann als junger Mensch darauf, ich will mich mit diesem Thema beschäftigen?
Na, ich glaube, politische Wissenschaft, das Studium war der Vorstufe zur Rechtsanwalt werden, was ich dachte. Oder dann relativ bald, weil ich von der Rechtsanwaltschaft Idee ab und eher in so Management oder vielleicht sogar für Arztmanagement oder auch internationale Studium und vielleicht Botschaften, irgendwas anderes. Aber wie Sie eben gesagt haben, hat meine Stimme mich entdeckt und hat mich zu einer ganz anderen Kenntnis in der Welt der Humanities gebracht. Und die spielen natürlich alles zusammen, aber relativ bald bin ich sofort in der anderen Richtung von Gesangkultur, vergleichende Pädagogieschulen, natürlich Geschichte immer dabei, Literatur immer dabei. Und das habe ich sehr viel meiner ersten Gesangslehrerin dort in Spokane, Washington zu verdanken. Sie war eine ehemalige Schülerin von Lotte Lehmann und sie war auch dabei eine Nonne.
Eine Nonne. Schöner kann man nicht in den Job. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das ist ein bisschen älter, aber Sie haben mal gesagt, Sie seien der Sohn eines sehr praktisch denkenden Ingenieurs und einer Mutter, die eine versponnene Musikerin und eine wahre Schauspielerpersönlichkeit war. Das Umfeld war protestantisch, ziemlich fundamentalistisch und erzpatriotisch. Alles richtig so?
Ja, ist eigentlich so. Mein Vater war Atomkraftingenieur. Meine Mutter war eine wirklich lebendige Persönlichkeit, eine Naturmusikerin, Orgel und Klavier gespielt. Mein Vater hat Musik gern gehabt, aber hat nicht viel am Hut mit Musik. Er war natürlich ein bisschen besorgt, dass ich da entwickelte die Idee, da vielleicht als Profi zu werden oder das überhaupt zu sehen, was das alles heißt. Aber unterstützend waren die beiden und es war ein lustiger Haushalt, auch schwierig.
Und jetzt sind Sie sowas wie ein inoffizieller Ambassador of American Song. Darf man da dann auch mal ins Weiße Haus? Haben Sie Präsidenten getroffen oder ist das ein Titel, der Ihnen zugeflogen ist, hat aber weiter keine Bedeutung?
Nein, jahrelang habe ich ein gemeinsames Projekt mit der Library of Congress gehabt, heißt Song of America.
Okay.
Und es gab schon zwei Tourneen und die haben unterschiedliche Titel gehabt. Die allerletzte war Beyond Liberty. Und in dieser Zeit war ich den James Billington, der damalige Librarian von Congress, der gestorben ist, ein Berater des Kenntnis und die Umfang von American Music. Ich war sehr geehrt, irgendwie diese Titel. Und irgendwie im Lauf dieses Projekts, auch weil ich so viel gelehrt habe und Rundfunkprogramme und auch der Ham Song Foundation mit songofamerica.net als Programm, habe ich eben diese Kursetitel dazu bekommen, was ich sehr, sehr lieb finde.
Aber es gibt keinen Bonus. Sie waren jetzt nicht wirklich schon mal irgendwie im Weißen Haus eingeladen als der jedoch, okay, bei welchem Präsidenten?
Ja, das war Clinton. In den Clinton-Jahren war ich schon ein paar Mal dort eingeladen und da aus der Leonard Slatkin, der Musikdirektor von der National Symphony, habe ich schon einiges in Washington gemacht. Ich habe auch ganz, ganz früh eine ziemlich in der Zeit erstaunliche Zusammenstellung in Liederabend von was es heißt, amerikanische Lieder zu singen. Und ich fing schon mit einer großen Gruppe auf Deutsch an, von Griffiths und Ives und McDowell. Die Leute waren ziemlich erstaunt. Ne? Und dann laute Zusammenhänge natürlich mit Langston Hughes und Walt Whitman und verschiedene Komponisten. Ich finde es schon sehr spannend, in den Liedgut von Amerikanern keinen Vortrag hier zu erhalten, finde ich schon diese Idee, dass ich den Rundfunksendungen gemacht habe, die hörbare Geschichte amerikanischer Kultur durch die Ohren unserer Komponisten und durch die Augen unserer Dichter. Und das bleibt nach wie vor sehr überzeugend.
Wie geht es Ihnen denn dann, wenn Sie als politisch denkender und politisch interessierter Mensch jetzt mal sich so umsehen in Ihrem Heimatland?
Entschuldigung, nochmal.
Wenn Sie jetzt sich überlegen, wie ist die Situation in den USA, wie sind die politischen Verkantungen, der Streit, der Konflikt, den es gibt, die beiden Lager, ja, die Republikaner, die Demokraten, die Aussicht, Trump wieder als 45. ins Weiße Haus zurückzubekommen?
Ja, es schmerzt. Und ich kann nur als ein Bürger von vielen reden, nur weil einer berühmte Künstler nämlich nicht Anlass, irgendwie Einfluss auszuwirken. Ich bin sehr besorgt in die Entwicklung in Amerika. Ich bin sehr traurig in die Entwicklung in Amerika. Ich finde den politischen Zustand im Moment verheerend, unnötig und eine Versagung von denen, die Verantwortung tragen. Amerika, ich kann mich erinnern, als ich hier ganz am Anfang war in Europa und Leute würden sagen, ja, was ist der Erzaussage von Amerika? So, wissen Sie, wir sind bereit, miteinander zu streiten, sogar wahnsinnig heftig. Aber irgendwann mal kommt ein Moment, wo wir sagen, okay, we agree to disagree. Mhm. Ja? Und wir holen einen Kaffee zusammen und wir setzen fort. Und das war schon, ich meine, ich will nicht die Regenjahre zitieren, ich war kein großer Regenfan, aber es gab schon gewaltige Auseinandersetzungen, schon damals mit den Tip O'Neill und Regen. Aber die haben einen Weg gefunden. Die haben gesagt, okay, niemand gewinnt alles, aber gehen wir halt. Ich finde schon von der, besonders der rechten Seite unserer Politik in Amerika, ist diese Zero-Sum-Game-Mentality eingetreten, wo das heißt, alles oder nichts, my way or the highway. Und das ist keine Politik und das ist keine Demokratie. Und diese Entwicklung in Amerika ist äußerst gefährlich, meines Erachtens. Ich kann schon sagen, ich bin schon bekannt und ich sage es ganz offen, ich bin eine ausgesprochene Trump-Gegner. Ich kann mir überhaupt nicht irgendwas Schlechteres für das Welt, unsere Welt und vor allem in Amerika denken als eine Wiederwahl von Herrn Trump. Aber ich bin überzeugt, wirklich überzeugt, er kommt nie wieder am Amt.
Täuscht denn mein Eindruck von außen und von sehr weit weg, dass es keinen großen Protest, keinen flächendeckenden Protest in der amerikanischen Kulturszene gibt gegen das, was ihnen da droht, weil viele doch sehr damit beschäftigt sind, jetzt gerade prominentes Beispiel, San Francisco Symphony, die gesagt haben, wir müssen so viel sparen, dass Esa-Pekka Salonen gesagt hat, okay, dann ohne mich. Ich habe nicht das Gefühl oder nicht bislang mitbekommen, als ob es einen kollektiven Aufschrei in der amerikanischen Kultur gibt, der sagt, so nicht und das ist immer noch unser Land und wir sind dagegen.
Ja, es ist sehr witzig, dass Sie das sagen, weil es gibt in zum Beispiel der Graham Nash, der große Songwriter von The Crosby, Stills, Nash & Young, er klagt auch, dass es gibt zu wenig Protestlieder jetzt heutzutage geschrieben. Und ich finde, er hat recht. Ich spüre manchmal, dass die Leute weder Bedürfnis haben, auf die Straße zu gehen, aber die sind felsenfest überzeugt, wie sie da wählen wollen, aber sie wollen eine Ruhe haben. Und diese Art Konfrontation, dass ein Protest einmal, gut, jetzt in den letzten Tagen haben wir schon ziemliche Proteste erlebt, wieder in den College Campuses. Und das ist äußerst problematisch. ich kann keine ordentliche Antwort geben. Ich finde die allgemeine Frust und Verzweiflung und vielleicht sogar zynische Ablehnung von der Regierung in der Western Welt gefährlich, was wirklich dann jetzt eine Normalität gewonnen hat. Das finde ich sehr gefährlich und sehr traurig.
Reden Sie denn, oder nehmen wir anders gefragt, wenn Sie amerikanische Kolleginnen oder Kollegen treffen, spricht man dann über Politik oder ist es so, wie ich das oft gelesen habe aus der amerikanischen Gesellschaft, dass man dieses Thema möglichst vermeidet geradezu, um nicht in diese Grabenkämpfe zu geraten, weil die Fronten so verhärtet sind, dass man dann lieber sagt, bevor wir uns an die Gurgel gehen und streiten, lassen wir das Thema lieber außen vor? Oder gibt es bei den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen auch ein größeres Bewusstsein und einen größeren Drang, sich jetzt darüber auszutauschen?
Nein, Sie werden vielleicht überrascht sein, aber wir sind Künstler. Wir haben eine andere Aufgabe und wir haben eine andere Meinung von Ensemble. Und wir wissen sowohl, dass wir stehen nebeneinander und vielleicht der oder die denkt völlig anders als ich. Aber unsere Aufgabe ist die Kunst, unsere Aufgabe ist die Aufführung, was stressvoll genug ist. Was immer wieder vorkommt in der Kantine oder Cafeteria, für mich persönlich kommt immer mein sehr strenger Vater vor, weil er sagte, es gibt zwei Themen, dass man eben nicht in die Öffentlichkeit diskutiert. Religion and Politics.
Na gut, das macht das Leben
und
einfach.
Eigentlich in diesem Gespräch bin ich offener und öffentlicher als sonst.
Okay, dann schwenken wir mal auf andere Themen. Ich habe auch ein politischeres. Angeblich sammeln Sie Landkarten.
Wie bitte?
Angeblich sammeln Sie Landkarten.
Also sammle ich Landkarten? Ich liebe Landkarten.
Ja gut, aber...
Leidenschaftliche Sammlung von Leuten? Nein, nicht unbedingt. Ich habe schon ein paar.
Okay, aber warum?
Oh, ich finde es spannend. Ich finde die Geografie wahnsinnig spannend. Vor allem vielleicht, was Sie meinen, ist, dass ich aber erwähnt habe, dass selbstverständlich den 19. Jahrhundert zu verstehen, muss man schon ein bisschen die Landkarten immer beobachten. Weil der Landkarte von Europa, von der Kongresse Vienna, zur Gegenwart ist eine ziemlich lebendige Geschichte in sich. Und das finde ich schon, ich möchte schon wissen, wie der Brahms der Welt gesehen hat oder der Schubert der Welt gesehen hat und natürlich Mahler sowieso, nicht? Und der Welt, dass diese Herren, selbst alle drei, haben unterschiedliche Landkarten gehabt und Referierungen und den Briefen und auch die Reiserei, dass die alle begangen sind, ist ein ganz anderer Aspekt von wie die dorthin gekommen sind, wie die Leute gelebt haben, die Kenntnis zur Wäsche, Leute zur Musik und alles. Ich finde das eine sehr spannend, eigentlich wie ein soziologisches Studium eigentlich.
Also von den Ländern ist es zu den Sprachen nicht weit. Ich habe verschiedene Angaben gefunden. Angeblich haben sie Rollen in 14 oder 15 Sprachen gesungen. Wie weit geht denn dann der Eifer? Gibt es da Sprachen, wo Sie sagen, ich bin schon froh, wenn ich das unfallfrei gesungen bekomme? Ich will gar nicht wissen, was ich da genau mache, wie das alles mit Textverständnis zusammenhängt, weil so diffizil und so detailgetreu, wie Sie sich ins Deutsche reingearbeitet haben und das ja auch ein ganz großer Teil Ihrer Aufgabe ist, Lieder nicht nur zu singen, was immer da so steht, sondern die Texte zu verstehen, zu durchdringen. Wenn man dann so von einer Sprache in die nächste sich reintrainiert, ist das bei jeder Sprache dieser Ehrgeiz bei Ihnen oder gibt es, keine Ahnung, Tschechisch oder was immer Ihnen untergekommen ist, wo Sie sich sagen, egal, Hauptsache, es klingt halbwegs?
Ich habe tatsächlich in 15 Sprachen gesungen. Und ich möchte auch glauben, dass ich immer verstanden habe, was ich singe. Das ist natürlich eine Frage dann von Fleiß. Muss man studieren, muss man übersetzen. Vor allem muss man mit einer, der die Sprache spricht, arbeiten. Das ist immer sehr wichtig. Aber hier kommt dann, ich glaube, ein wesentlicher Punkt, das sehr oft unser Publikum nicht weiß oder unterschätzt. Und das ist, was heißt Text in einer musikalischen Sprache? In dem Moment, wo eine Sprache, Text, was auch immer, zur Musik kommt, für mich ist es musikalische Elemente. Das heißt, wenn ich singe, wie ich die Sprache singe, verständlich wie es sein soll, als ob ich etwas sprechen würde, ist eine musikalische Auseinandersetzung, eine Ohrenauseinandersetzung. Es ist völlig sinnvoll und zu erwarten, dass eine durchaus akzentfrei eine Sprache singen kann, dass er nicht spricht. Weil eben wie die Sprache funktioniert im Gesang ist ganz anders als im Sprechen. Und das heißt aber, wenn man zum Beispiel Alttürkisch singt, was heißt das? Was heißt Türkisch ist schwer genug, aber was heißt Alttürkisch? Oder Altspanisch, nicht? Oder Altfranzösisch? Oder auch Contemporary, Gegenwärtige, nicht? Man muss natürlich die Klänge verstehen. Man muss verstehen die Verhältnis Konsonanten zu Vokalen. Aber letzten Endes, es gibt nur ein Handvoll von Vokalen und ein Handvoll von Konsonanten. Welche, in welche Geschwindigkeit, in welche Ort kommen in der Sprache sozusagen, in der Sprache, bestimmt die Sprache selbst. Und das ist in der musikalischen Welt, wenn wie ich dann schön Deutsch singen möchte oder soll oder muss, was auch immer, muss man verstehen, wie ein Diphthong funktioniert. Das Wort mein, so einfach was ist, ist eigentlich zwei Vokale. Ne? Wie lange singt man denn mein oder mein oder mein? Ne? All das ist eine musikalische Gesangsüberlegung. Das ist nur, was ich meine. Und das ist eine spannende Arbeit. Aber sehr viele Leute, oder zunehmend, finde ich, erlebe ich diese Bewunderung, wie ist es möglich? Und sogar es macht ihnen ein bisschen unangenehm, die da sitzen im Publikum und denken, aha, warum singt der oder die in meine Sprache und spricht es nicht? Wie soll ich das glauben? Wie soll ich das hinkriege, nicht? Und deswegen ist es mir ein Bedürfnis, ein bisschen ausführlicher darüber zu reden, weil es ist für uns als Sänger selbstverständlich, dass wir das tun können und tun sollen. Das hat nicht mit der Verständlichkeit oder der Botschaft, aber letzten Endes, was man hört, ist Musik, inspiriert von Wort. Ein Wort nur auf einen Ton geschmettert ist kein Gesang. Das ist ein Wort geschmettert auf einen Ton. Und das, diese Sprechartig, nicht vibrierende, singende Ton ist kein Gesang.
Mit dieser Art von, ich nenne es mal Textfanatismus vielleicht schon, ist ja womöglich, ist da nicht ein Schauspieler an Ihnen verloren gegangen? Weil das wäre ja im Prinzip womöglich einfacher vielleicht auch. Sie müssen nicht singen, Sie machen das, was Sie in Opernrollen eh machen, aber Sie müssen sich nicht noch damit abmühen, alles so zu singen, wie es gesungen werden muss oder wie Sie es singen wollen. Und sich mit dem Orchester auszutauschen. Hat Sie das jemals gejuckt, zu sagen, ich versuche es mal auf einer Schauspielbühne?
Well, ich habe schon ein bisschen Schauspiel gemacht. Und sogar letzte Woche in New York habe ich ein Schauspiel mit Kissen gemacht.
Da wollte ich noch drauf
kommen. Ich verhandle schon sehr gern. Ich habe Worte sehr gern. Ich bewundere Schauspieler. Die kämpfen in ihren Welt heutzutage mit der Nuscherei und wir kämpfen auf unserer Seite mit der Sprecherei. Und irgendwann mal müssen wir mal zur Kenntnis nehmen, was wir sind. Ich meine, Gesang soll absolut sinnvoll sein und man soll jedes Wort verstehen. Aber das ist nicht eine Deklamationsfrage, das ist eine Gesangsfrage. Umgekehrt in der Schauspiel ist ganz was anderes. Und ehrlich gesagt, eine gesungene Text, letzten Endes ist es wahrscheinlich einfacher als eine gesprochene Text all along, weil im Gesang ist der Rhythmus, der Harmonie, die Entfaltung des Gedankens eigentlich eine Sache der Komponist. Den Atemzug, das ich auf der Opernbühne nehme, ist von dem Komponisten mir gegeben, nicht der Regisseur. Und das aber heißt, folgedessen, Oper ist eine musikalische Kunstform, nicht eine theatralische. Es ist ein theatralischer Kontext und es soll schauspielt und es soll glaubwürdig sein und der Körpersprache und so weiter und alles drum und dran. Aber letzten Endes, Traviata funktioniert von Verdi. Und er ist der einzige Weltmeister, nicht? In dem Sinn, oder Superstar, ja. Meines Erachtens. Ne?
Weil Sie das erwähnt haben, ich wollte noch drauf kommen, der Abend oder das Programm mit Jewgeni Kissin, das heißt
Adressat
Unbekannt ist der deutsche Titel und Address Unknown ist der englische Titel.
Es soll eigentlich heißen Adressi Unknown.
Ah, okay.
Das ist der Punkt. Das ist, weil es ist nicht, dass der Adresse ist schon völlig bekannt, aber der da wohnten hätten sollen, ist nicht mehr bekannt. Das war der Stamm. Ja. Deswegen aus Deutsch ist es klarer.
Ja, und ist es eine Art Briefroman? Also es geht um einen jüdischen Kunsthändler in San Francisco und seinen Freund, einen Geschäftsmann, der wieder nach Deutschland zurückgeht.
So ist es.
Das spielt, glaube ich, Anfang der 30er Jahre.
So ist es, genau.
Und war ein großer Erfolg, war dann lange vergessen. Jetzt ist das Buch vor ein paar Jahren wieder nochmal in die Bekanntheit geraten. Wie kam es denn dazu? Also ich habe gelesen, Sie haben Kissing, glaube ich, gefragt in Verbier beim Festival, ob er das machen möchte.
Ja, der Kissen und Martin Engström haben schon das diskutiert. Das war ein Anliegen von Evgeny. Und als die dann aus der Martin, der Leiter von der Verbier Festival, zugebissen hat sozusagen, waren die beide überzeugt, dass ich das machen soll. Und dann habe ich den Anruf bekommen, es war selbstverständlich, ohne das Ding zu lesen. Und ich sage, ja, count me in, gern.
Mussten Sie dann Herrn Kissin 3 Tage lang Valium einwerfen, damit er diese Nervosität losbekommt? Weil ich mir vorstellen kann, also für Sie ist das näher und gewohnter, was da passiert. Sie singen halt nicht, Sie
das
arbeiten
ist
mit Text.
Sehr interessant,
aber für ihn,
dass Sie das ansprechen, weil es ist, ich bewundere wirklich, dass die Evgeny das überhaupt angehen wollte.
Ja.
Weil, der hat natürlich lang studiert und mit seiner Frau. Und ich habe nicht gewusst, bis wir dort einander getroffen haben, dass die, unsere Produzentin ist eigentlich seine Schwiegerin. So, das heißt, die alle drei in Prag haben das Ding monatelang durchgehammert. Nur der Evgeny ist schon, wirklich ein Sondertalent und ein äußerst gescheiter Mann. Schreibt gern Texte, schreibt gern Gedichte, erzählt gern Gedichte, eher in Jiddisch oder sogar in Russisch. Aber diese Schauspiel, dieses Buch kennt er schon lang und hat immer in seinem Hinterkopf, das will ich unbedingt mal aufführen, und hat sich dann wirklich unfassbar eingesetzt, das Ding zu lernen und zu erarbeiten.
Wir haben uns, also Kissin und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen über die Politik in Russland unterhalten, über die Situation da, über Putin und dass er ganz klar sagt, das ist nicht mehr mein Land, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Also wir sind jetzt wieder zurück in der Politik und jetzt haben Sie beide ein Stück, gerade vor ein paar Tagen in New York, aufgeführt, das doch wirklich tagespolitisch nicht brennender sein kann. Also wenn ich muss jetzt nur von Hamburg aus nach Thüringen gucken oder in andere Regionen und sehe, wie die AfD bei Wahlergebnissen oder bei Prognosen steht. Und Sie gehen auf die Bühne und bringen so ein Stück, das davor warnt, Leute, passt auf, das kann ganz schnell gehen und zack, sind wir in der Diktatur.
Wir haben auch Proteste gehabt. Aha. Es gab auch nachher ein Question and Answer und dann, als wir dann wirklich persönlich zur Verfügung stand, dort und die Leute begrüßt haben, bin ich schon wahnsinnig angefahren von ein paar. Wie erlauben wir sowas mit den Juden zu unterstützen, wenn das und das und das passiert in Gaza und sowas. Auf das möchte ich nicht unbedingt viel sprechen. Mein Punkt für dieses Schauspiel, es ist einmal zeitlos. Es ist überhaupt wieder erkannt oder bekannt geworden in 1995, als die 50-Jahr-Feier von der Befreiung von den Camps gewesen ist. Und Frau Taylor hatte es sogar erlebt und das hat sie für Freude. Irgendwo zwischen den Verbannungen in den spät-30er Jahren, die nächsten 30 Jahren, ist das Ding selten aufgeführt worden. Was ich interessant finde, weil obwohl es eine bestimmte Zusammenhang, natürlich in der Nazi-Ära, aber der Gefahr, das Verführendste, wenn man das einfach ist diese, zuhört und erlebt, ist diese schleichende Überzeugung von der Deutschen, dass im Namen von einer besseren Gesellschaft und einer engagierten Gesellschaft, müssen wir schon diese, okay, ja, es wird dies und jenes schlecht sein, aber wo das große Bild sein soll, natürlich über das schattet die tatsächliche Wahrheit, dass der Erste Weltkrieg schließt mit einer schrecklichen Treaty, dass die alle gelitten hat und Deutschland, aber es war immer dieser schleichende Heroismus, dass der Populismus vertritt und das ist ein zeitlose Selbstverständlichkeit von Populismus zum Faschismus. Und ich glaube, jedes Schauspiel oder Stück, das wir immer wieder aufführen können, wo es uns die Sensibilitäten erhebt, dass wir hellhörig sein sollen, wenn wir solche Plädoyers hören, dass eigentlich soll es so sein und soll es so sein. Aber Entschuldigung, es ist nicht anders als der, was war das, der Manifesto von der 92, bevor den Ersten Weltkrieg. Große, wichtige Denker und Künstler in Zentraleuropa haben gesagt, naja, ein kleiner Krieg ist nicht schlecht. Na, ordnen wir das Ding mal wieder ein hier, weil es ist ein bisschen außer Band und Rand gerannt. Ich meine, es ist Teil des Menschentums. Ergo mein Interesse am Anfang über Politik. Mhm. Politik ist, warum denken Leute, wie sie denken und wie einen sie mit anderen Leuten in eine Gesellschaft. Mhm. Das hat mich immer und nach wie vor leidenschaftlich interessiert.
Geht Ihnen dann so eine Aufführung näher als der 37. Don Giovanni, weil es ein wichtigeres, vielleicht ein aktuelleres Thema ist, als sich mit Mozart auseinanderzusetzen?
Das ist eine, ich möchte Sie nicht widersprechen, aber ich finde, die großen Fragen von Don Giovanni sind auch zeitlos. Und die sind die allergrößte, das ein Mensch haben kann. Wie ordnest du unter eine Idee von Moralität, Gott, Sünde, was auch immer? Der Don Giovanni ist ein Killer, ist ein Vergewaltiger, ist ein Ausnutzer, ist wahrscheinlich ein riesiger Inferiority-Komplex, der einfach den Blut von den anderen aussaugt, zu beweisen, dass er der Einzige ist. Und wir haben schon genügend Beispiele in der politischen Welt heutzutage, die eben genau den Don Giovanni-Komplex hat. Und der Don Giovanni ist ein Typ, der stirbt, endet sicher nicht im Himmel, aber sagen wir, dass er mal oben kommt, schaut der liebe Gott an und sagt, Sie sitzen in meinem Platz. Ne? Und das ist für mich, Entschuldigung, wenn wir wirklich dann so geistig reden wollen, wie definiert man heutzutage denn unverzeihliche Sünde? Für mich die unverzeihlichste Sünde ist nicht zu erkennen, dass größer als ich in Welt, Energie, Geist, Divinität, wo noch immer, existiert. Ich bin eine von vielen. Ich bin auch ein Mensch. Ich finde Humanismus eine sehr wohltuende Begriff, weil das heißt, wir sind als Menschen zusammen. Wir haben natürlich unterschiedliche Meinungen, aber wir sollen groß genug sein und stabil genug sein, dass wir doch miteinander leben können ohne Aggression. Aggression ist menschlich. Krieg ist Politik. Und was jetzt, ich bin absolut der Meinung von Evgeny, jetzt was passiert und passierte im Namen Russland und der liebe Herr Putin mit seiner Vorrede über geschichtliche Zusammenhänge, die sind wirklich von jedem großen Historiker der Welt absolut entkräftet. Es ist Nonsens, was er sagt. Ne? Und dieser Angriff ist furchtbar. Und ich kann verstehen, dass er sagt, das ist nicht sein Land. Was passiert in Amerika, ist mein Land. Echt. Und immer wieder. Es ist eine laute, turbulente Demokratie. Was in der späten 19. Jahrhundert über Restoration doch getan ist und geopfert worden ist und so weiter und im politischen Umfeld, ist fast unvorstellbar. Ist unvorstellbar. Dass wir immer wieder in diese Wellen gehen in Amerika, ist doch schwierig, aber gewöhnlich. Und wo wir sind jetzt, ob man sieht das als noch nicht auf den Gipfel von Horror und dann kommt wieder, oder in den Tal des Schrecklichste. Was sich geändert hat, ist die Geschwindigkeit von dieser Welle. Aber diese Art raufende, laute, hassende Auseinandersetzung ist leider Gottes mit Geld und Religion in Amerika immer das Gegebene. Der Hassbasis heute ist was Neues. Mhm. Diese gebrochene Freundschaften, Nachbarschaften, wo die Leute einfach nicht mehr miteinander überhaupt reden können oder sogar eine geht in den Lebensmittelgeschäft, sieht der andere Nachbar und dreht sich um und sagt, ja, solange der da drin ist, kann ich mal. Mhm. Diese Art Hass in Amerika ist ungewöhnlich.
Ich war gerade, das ist jetzt dankbares Timing, vor zwei Tagen war ich im Kino, habe mir Civil War angesehen. Ich weiß nicht, ob Sie den schon gesehen
haben.
Nein,
ich habe es nicht gesehen und ich weiß nicht, ob ich das aushalte.
Also das sind für mich schon harte Bilder. Ich bin ja kein Amerikaner, ja. Aber es geht ja, die Geschichte kennen Sie vielleicht. Zwei Staaten haben sich abgespalten, Texas und Kalifornien. Es gibt einen Bürgerkrieg, man weiß nicht genau warum. Der amtierende Präsident in Washington ist in der dritten Amtszeit. Das riecht alles so ein bisschen wie, was wäre gewesen, wenn der 6. Januar erfolgreich gewesen wäre. Und am Ende des Films wird das Weiße Haus gestürmt. Also die Geschichte von 4 Journalisten wird erzählt. 2 Fotojournalisten, 2 schreibende Journalisten. Und das ist unglaublich brutal, unglaublich nah dran. Und also ganz, es fühlt sich an wie 3 Wochen weg, die ganze Entwicklung, weil sie sehen, wie dieses Land ins Chaos gekippt ist und gegeneinander kämpft. Und man denkt sich, diese Milizenvögel, die irgendwo an der Tankstelle stehen mit einer Knarre in der Hand, das habe ich doch alles schon mal gesehen. Und diese Art von Blick in eine Dystopie war wirklich, also selbst für mich als, oder auch für mich als Deutschen, komplett erschreckend, weil ich mir dachte...
Ich habe schon solche Berichte gelesen und gehört. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass es nicht unbedingt Leute die Ideen geben, wie das einmal gehen kann. Ja. Aber ehrlich gesagt, wo das alles mir als Person, als Thomas Hampson, immer wieder zurückführt, ich bin kein Politiker. Ich denke natürlich als engagierter Bürger. Aber ich bin ein Künstler. Und ich weiß, dass eine als gebildeter Künstler, weiß ich, dass der Basis von Demokratie, absolute Basis ist eine ausgebildete Gesellschaft. Das heißt, nicht nur, wie wir sagen in Deutschland hier, im deutschsprachigen Raum, Bildung zuerst, was eigentlich ein Menschenrecht ist, auswärtig, und Ausbildung. Das heißt, dass das Vertrauen unter Leute hängt von der Perspektive des Lebens ab. Und das ist Education, das ist, wie wir sagen, Ausbildung hier, das ist auch allgemeine Bildung. Es ist erstaunlich, dass wir mehr Zugänglichkeit haben zu Wissen in alle Museen der Welt, in alle Bibliotheken der Welt, in alle was auch immer der Welt. Aber jede Bemessung von unseren jungen Leuten in der Schule geht ab. Das soll eigentlich für mich eine noch riesige Warnsignal sein. Wir in die Künste müssen unbedingt weiter und breiter anbieten, was wir tun, als eine Botschaft der Humanismus, als eine Botschaft von Détente, von nicht nur Toleranz, weil Toleranz heißt nicht Erduldung. Toleranz heißt, ich sitze wirklich gegenüber einer, der hat eine ganz andere Lebenseinstellung als ich, aber wir schüttern den Hand oder wir gießen den Kaffee einander. Und wir tauschen einander auf und wir gehen unsere separaten Wege. Das ist aber doch klar. Aber wir schlagen nicht einander zusammen.
Jetzt schwenken wir ideal geradezu wieder so ein bisschen in die Richtung, was die Kunst angeht. Weil das Programm, bei dem Sie jetzt dabei sind, beim NDR, da steht unter anderem, da stehen Lieder von Vertonung von Walt Whitman Texten, die sich mit dem amerikanischen Bürgerkrieg beschäftigen. Es gibt ein Stück von Schönberg, es gibt Weil, es gibt Ives, den großen amerikanischen Komponisten. Also wenn ich mir das angucke und wir jetzt dieses Gespräch haben, dann war es doch wahrscheinlich nicht nur eine Herzensangelegenheit für Sie, hierher zu kommen, für dieses Programm in ein Musikfest, das das Thema Krieg und Frieden hat als Obermotiv, sondern eher eine Gewissensangelegenheit, wo Sie, ich weiß nicht, haben Sie sich gesagt, ich darf nicht fehlen bei so einem Programm, das so speziell ist, so ernst und so wenig Entertainment im klassischen Sinne bietet. Es ist ja kein Konzert für jemanden, der sagt, heute mache ich mir einen schönen Abend, ich setze mich mal hin und höre, was da auf dem Programm steht, sondern das ist ja eher Unterricht, was da passiert.
Ich finde schon, ist ein sehr anspruchsvolles Programm. Und die Programmgestaltung ist sicherlich zuerst von Herrn Lieben und seinen Anfang sein Fest und dann auch mit seinem Musikdirektor, der Alan Gilbert, zuerst in Formung gekommen. Dann kam zu mir, ob ich dies oder jenes, wir haben auch über einige Repertoire gesprochen. Ich habe schon letztes Jahr hier den Moondresser, auch Walt Whitman, John Adams gesungen. Und wir dachten, naja, es ist zu früh, das noch einmal zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber bitte, die Whitman-Lieder von Kurt Weill sind schon sehr, sehr toll, nicht? Und hat Christoph sofort gesagt. Und da ist das Programm, dass dieses Programm diesen Schwerpunkt hat oder diese unterschiedlichen Aspekte hat, begrüße ich sehr. Ich glaube, es ist nicht gemeint als ein Predigt oder als ein Fingerzeige, aber doch ein sinnvolles Programm. Ich meine, letzten Endes für mich, und da schätze ich auch sehr den Christoph dass er, der ist ein äußerst gebildeter Mensch. Er findet immer wieder Programme. Wir haben auch den Celebration of Black Music zusammen gemacht und dann auch früher sehr viel. Aber der Christoph versteht genau meine Meinung, dass ein Konzert so eine Insel sein soll, wo Leute sich selbst in Gespräch bringen kann. Das heißt, ohne Vorwurf oder ohne Absicht, dass eine Antwort aus das kommen soll, ist ein Konzert, ist wo, ich glaube im Allgemeinen, das Konzertleben lebt von Leute gehen da rein, weil sie hören ihre Geschichte oder sie hören eine andere Geschichte, dass denen ihr Leben erfüllt oder Sinn gibt. Und das ist für mich die große Aufruf oder Mission von der Kunst. Kunst für mich ist eine Evidenz des Daseins. Und es ist nicht, dass man geht in eine Kunstform oder eine Kunstausstellung oder eine Musik, ein Konzert oder Oper, irgendwie einen Fingerzeiger im Moment zu haben oder eine Witte zu erleben. Es soll einfach, wo Perspektive angeboten werden darf. Und das in einer Gemeinschaft sitzt eine Einzelperson da und entscheidet für sich selbst die Bedeutung des Lebens. Das finde ich toll. Und ich glaube, diese Botschaft von den Künsten ist ein bisschen zu mild geworden. Ich meine, die Classical Musik ist allmählich der High End of the Entertainment Industry. Mhm. Und das interessiert mich nicht. Es hat mehr zu sagen, mehr anzubieten, mehr, was ist das Wort auf Deutsch? There's more consolation to be offered in a concert than confrontation. And I don't mean just feel good. Ich meine nicht, dass einfach, ach ja, Classic Music, entspanne dich. Ganz im Gegenteil. Classic Music, engagiere dich. Mhm. Erwachen zu einem höheren Diskurs, einem höheren Gespräch über das Dasein. Mhm. Das ist für mich, was so aufregend ist in Classic Musik.
Mhm. Wie gehen Sie dann selbst in Konzerte rein? Können Sie da abschalten, zuhören, sagen, heute, ich will nur mal ein bisschen Mozart hören? Oder läuft bei Ihnen immer diese Diskursmaschine mit, die sagt, was bedeutet das alles? Was habe ich damit zu tun? Was lerne ich daraus?
Ja, das ist interessant. Das kann natürlich von das Repertoire ein bisschen abhängig sein. Aber ich glaube eher, wenn ich in ein Konzert gehe oder ein Kino gehe oder ein Fernseher, was auch immer ich mache, ich möchte das machen. Ich möchte auf das denken und wahrnehmen, was mir angeboten wird. In ein Konzert höre ich die Musik zu. Und manche Stücke kenne ich sehr gut und manche Stücke kenne ich die Hintergründe und Zusammenhänge sehr, sehr gut. Andere Sachen nicht. Und dann ahne ich, aha, das könnte was interessant sein und ich schaue mal nach oder ich höre zu. Aber ich höre zuerst einmal die Sprache der Musik. Und ich lasse es über mich einfach inspirieren, wirken. Manchmal ist es einfach, als mir einfach eine schöne Massage auf den Schultern kommt. Und manchmal ist es, als ob jemand mir in den Bauch tritt und sagt, wach auf.
Ich mache mal einen harten Cut. Sie sind jetzt im Gegensatz zu mir Ehrenmalerianer. Sie sind jetzt hier in der Malergesellschaft aufgenommen. Gibt es da irgendwelche Bonusse? Dürfen Sie hier den Bus umsonst benutzen? Hat man Ihnen irgendwas geschenkt? Gab es ein T-Shirt oder eine Urkunde?
Ich habe eine Urkunde bekommen und eine sehr schöne Medaillon von Hempe, glaube ich, oder Wempe.
Wempe, ja.
Hier gemacht und das ist sehr schön. Und ich bin sehr geehrt, als Ehrenmitglied hier einzutreten. Ich bin schon sehr verbunden mit allen Malergesellschaften und habe über die Jahre auch in Hamburg die Vereinigung unterstützt. Und Patenschaft eben von dem Malermuseum in den Komponistenquartier. Übrigens, ich finde den Komponistenquartier in Hamburg einfach toll. Ich meine, jede Klasse so da geil und nicht nur einmal. Die sollen als Junge da gehen und dann als nicht mehr so jung und dann immer wieder. Also es ist wirklich aufregend.
Ich stelle jetzt mal eine rhetorische Frage. Also Sie sind jetzt Ehrenmalerianer. Wir haben hier in Hamburg ein Opernhaus, an dem Mahler 6 Jahre gearbeitet hat und praktisch die Ausbildung für Wien absolviert hat und sich Hornhaut zugelegt hat für Wien und so. Und er wurde hier katholisch getauft, da hinten um die Ecke. Aber ausgerechnet hier sind Sie, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren nicht mehr an der Oper aufgetreten. Woran liegt denn das eigentlich? Das wäre so schön.
Ich war früher schon ein paar Mal in Hamburg. Ja. Ich war nicht so oft in Hamburg in der Oper. Nee. Das stimmt vollkommen. Und es hat kein großes überliegendes Sinn, es war keine Ablehnung von mir oder denen. Eine Karriere ist manchmal schon ein bisschen ein Würfelspiel. Ich war sehr viel in Wien und Met und dann kam Chicago und dann, ich meine, ich bin nur zweimal in der La Scala gewesen und ich war der älteste Don Giovanni der Geschichte, als ich mit 60 auf der Bühne trat als Don Giovanni da, in meinem Debüt.
Um Himmels Willen.
So, tatsächlich? Ich meine, so ist es halt.
Tatsächlich mit 60 da
Debüt? Mit 60 war ich Don Giovanni, mein Debüt.
Nachwuchstalent.
Ja, so ist es genau.
Ich habe auch eine andere Geschichte gefunden über Sie und Mahler. Sie sollen mal in dem Geburtshaus von Mahler genächtigt haben, übernachtet haben in Kalischt.
Ja.
Wie war denn das? Also ich frage deswegen, weil mir Esa-Pekka Salonen mal erzählt hat, er war in Los Angeles kurz davor, das Haus von Strawinsky zu kaufen, hat es dann aber gelassen, weil er eine Riesenangst bekam, dass wenn er an dem Schreibtisch von Strawinsky sitzt, dass ihm dann nichts mehr einfallen würde beim Komponieren oder so awestruck und so gelähmt sei vor Ehrfurcht und um Himmels Willen, ich sitze am Schreibtisch von Strawinsky, wieso soll ich jetzt irgendwas Ordentliches komponieren können? Wie war das denn für Sie als einer der großen Malerinterpreten da zu sein? Die ganze Zeit die Wände angefasst, nicht schlafen können vor Aufregung, wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist noch schlimmer.
Noch schlimmer?
Es ist unfassbar aufregend, weil es ist ein Geburtshaus und es ist natürlich renoviert worden.
Ja.
Aber wo diese kleine Bühne ist, mit seinem Namen auf der Wand, hinten Gustav Mahler in seinen Handschrift, sehr schön gemacht, sehr schmackvoll. Dort, wo ein Klavier ist und du stehst, ist schon festzustellen, genau wo das Schlafzimmer gewesen ist, wo der Gustav seine erste gemacht hat. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich darüber denke. Und ich meine, als ich zum ersten Mal da stand, und das war mir klar, als ich singen, es war mir ein bisschen schwer, im Gesang zu kommen. Es ist schon ein sehr rührender Ort. Und ich bin ein großer Fan von Orten, wo die großen Giganten gewesen sind. Das ist wahrscheinlich, warum ich so gerne in Wien lebe. Oder warum ich gerne überhaupt in Europa unterwegs bin, immer wieder was zu entdecken und zu sehen. Das habe ich schon sehr gern. Aber auch in Amerika natürlich. Ich habe den letzte Haus in Camden von Washington, von Walt Whitman stundenlang besuchten, da saß. Wir haben sogar einen Fotoshoot gemacht, weil ich eine Platte über Whitman-Lieder oder Whitman-Gedicht gemacht habe und ich dürfte seinen Hut anfassen. Nicht? Aber es gibt schon immer das, die sind Sachen, ist auch warum ich Bücher gesammelt habe. Ich habe Autographensammlung. Ich wollte immer wieder ein Einzelstück von all den Gedanken, die so verehrt habe. Ich habe eine Schreibmaschine, Brief, der von Goethe unterschrieben worden ist. Man, das war teuer genug. Ein Handgeschriebener kann er nicht leisten, aber den kleinen Goethe und so, es macht einfach Spaß. Ich habe natürlich einiges von Mahler über die Jahre gesammelt.
Was ist denn das speziellste Maler-Artefakt, das Sie haben?
Wahrscheinlich ist das, was meine Frau für einige Jahre geschenkt hat. Sie ist in ein Antiquariat gewesen, wo ich einige schon gekauft habe und der mit großer Begeisterung in der Weihnachtszeit gesagt hat, ja, aber stellen Sie vor, ich habe dieses und brachte die drei Bände, dass er von Knapp und Wunderhorn, von der ersten Ausgabe, dass er von Annabel Mildenburg bekommen hat, von ihren Großeltern, dass er die Lieder daraus komponiert hat. Und meine Frau hat gesagt, naja, das kommt leider nicht in die Ausstellung, das kommt in meine Tasche. Mhm. Und jetzt ist nur übrig geblieben zu handeln. Und sie möchten nicht mit meiner Frau handeln. Auf jeden Fall, ich habe zu Weihnachten vor etwa 20 Jahren diese drei Bände bekommen. Und es steht handgeschrieben von Annabel Mildenburg, in der eine, das die der Maler geschenkt hat. Und von den Ableben von Mahler ist die arme Mahler lieb gewesen und hat sie wieder zurück zu Annabel Mildenburg geschickt. Und das ist alles handschriftlich von Annabel Mildenburg geschrieben und attestiert. Und diese drei Bände, leider, die sind einmal sehr geputzt worden. So, das ist keine Spuren von Schreiben, aber das war nicht seine Art. Seine Art war eher, entweder das noch einmal hinzuschreiben oder einfach auswendig. Was ein bisschen zu manchmal Problematik gibt, weil er hat manchmal kleine Worte, unterschiedliche und was auch immer, das macht doch nichts. Aber ist ein Schatz.
Ich hätte ja gedacht, dass Sie da in Kalisch mit so einem kleinen Hammer, wenn niemand gerade hinguckt, sich so ein Stück aus der Mauer klopfen, wie damals die Touristen an der Berlin Wall und sagen, hoppala, habe ich doch aus Versehen jetzt einen Stein aus der Mauer von dem Geburtshaus mitgenommen, das tut mir jetzt leid, aber so weit ging es dann doch nicht.
Nein, ich habe auch den Thiel-Theater in Tschechoslowakei, in der Czech Republic, der Thiel-Theater in Prag, renoviert wurde. Und dort ist der erste Don Giovanni entstanden. Ja. Bin ich da unten in den Fundament und habe von den uralteste Fundament ein ganz kleines Stein mit.
Sehen Sie? Doch.
Ja, und der ist auch mein Tisch.
Na gut, ich habe noch ein paar Fragen. Wir haben hier ein kleines Format. Das ist so nach dem Motto, die Tonleiter hat 12 Töne, ich stelle 12 Fragen zum Leben. Da können Sie immer mit Ja oder Nein oder A oder B die eine oder die andere Antwort ganz kurz. Dann sind wir damit auch durch. Piano oder Forte?
Piano oder was?
Forte. Piano oder Forte? Was heißt
Forte?
Forte heißt laut. Was möchten Sie gerne?
Ach so, ich entschuldige, ich bin so in der Leben. Ich habe sofort auf den Klavier gedacht.
Nein.
Und dann habe ich gesagt, Klavier oder Piano oder Pianoforte?
Nein.
Und ich habe, also, Piano oder Forte.
Sehen Sie, geht schon los.
Ja.
Ja, na gut, nächste Frage.
Und alles inzwischen.
Das Lieblingsinstrument und die eigene Stimme gilt nicht.
Gott sei Dank. Ja, das ist schwierig. Entweder Gitarre oder Klavier.
Mit oder ohne Strom, die Gitarre?
Ohne. Akustisch. Gut.
Welcher Komponist ist massiv überschätzt?
Überschätzt.
Wow. Ich schlage immer Orff vor. Ich schlage immer Karl Orff vor.
Der Arme. Ja. Da stimme ich schon zu, aber heißt überschätzt, das muss ich überlegen, das wird nicht gefragt. Na. Ich kann nicht antworten.
Gut,
ich bin zu demütig, die Augen gegenüber.
Was haben Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht?
Der erste was?
Gage, das erste Honorar.
Das ist eine gute Frage, sicherlich. Well, ehrlich gesagt, als ich nach Deutschland kam, ganz, ganz am Anfang, und das ist nicht meine erste Gage, aber mein erstes Profi-Engagement in Düsseldorf, war ich schon früh verheiratet, dann habe ich schon eine neue Tochter. So alles, was ich verdienen konnte, und Gasspiele und alle, ging in eine Waschmaschine und dann ein Trockner und dann eventuell ein größeres Bett und so weiter. So, das ist immer da. Vielleicht ganz am Anfang, meine allererste Arbeitsgage, habe ich eine tolle Serie, it's called The Great Books of the Western World. Das heißt, vier Bände von den großen Literatur unserer Welt. Mhm. Und die habe ich einmal einfach Cash auf den Druck zahlen können. Das hat mich sehr stolz gemacht.
Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über seine Musik reden? Ich nehme mal an, der Vorname ist Gustav.
Ich würde wahnsinnig gerne mit dem Maler sprechen, ich bin so intimidiert. Aber ich habe schon einige Fragen. Aber ehrlich gesagt, ich würde sehr gern zu Tisch in größerem Freundesumfang mit Franz Schubert sein und ihm einfach zu erleben und wie er war in seiner Laune auf und ab und Ideen und Blicke an Leute und besonders wenn einer ihm ein neues Gedicht vorgelegt hat und sie angeschaut haben, das hätte ich schon sehr gern. Von Fragen würde ich sicher eher den Maler gern über Musik und Leben speichern. Hm.
Bier oder Champagner?
Bier.
Minigolf oder lieber gar kein Golf dann?
Noch einmal?
Minigolf oder lieber gar kein Golf dann?
Ich verstehe Sie.
Kennen Sie Minigolf überhaupt? Gibt es das in den USA?
Der?
Miniature Golf.
Oh, Miniature Golf?
Ja, Minigolf.
Oder was?
Oder lieber gar kein Golf dann? Also wenn schon.
Nein,
Golf,
ich bin
dann,
leidenschaftlicher Golfer.
Das weiß ich, deswegen frage ich ja nach
dem Minigolf finde ich sehr lustig, aber es muss eine gute Minigolf-Kurs sein. Ah. Aber ich bringe alle meine Enkelkinder jetzt bei. Das finde ich lustig.
Wo ist eigentlich Ihr, wie heißt das noch im Golf, Handicap?
Mein tiefster Handicap je war 8.
Holla.
Jetzt ist es wahrscheinlich eher 14 oder 15, ich weiß es gar nicht. Ich hab 2 Jahre wegen meinem Knie nicht spielen können. Und jetzt endlich darf ich wieder an den Golf gehen. Und wenn ich um den 10, 11 herumhängen kann, bin ich zufrieden.
Aber 8 ist doch kurz vor Tiger Woods oder so.
8 ist nicht schlecht.
Aha, na gut.
Muss man spielen können.
New York Times oder Washington Post?
Beide, aber wahrscheinlich New York Times.
Okay. Was ist das Bariton-typische an Ihnen?
Komplexler. Bravado.
Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
Oh, springt mir sofort eine liebe Faust im Sinne, nicht? Ich möchte so schnell denken, wie das Licht hell ist.
Eine einfache Frage. Apple oder irgendwelche anderen Geräte?
Happy oder was?
Apple oder irgendwelche anderen Geräte?
Well, ich glaube, muss man zufrieden sein. Man muss sein, ich möchte zumindest im Balance sein, content sein. Ich würde nicht sagen, aber ich bin nicht der Pessimist. Bitte, aber die Frage ist was anderes.
Ja, die Frage war was anderes. Apple.
Apple?
Apple oder andere Geräte?
Ach so, ich habe Happy verstanden.
Nein, nein, nein.
Ich bin ein absolut Apple-Anhänger.
Gut, da sind wir schon zwei. Musik, mit der man sie jagen kann. Musik, die sie überhaupt nicht ausstehen können. Die sie schrecklich finden.
Ich glaube, das ist schon der arme Gilbert und Sullivan. Das habe ich wirklich nicht gern. Ich möchte nicht. Das hat nicht mit Typ zu tun. Das ist nur ein bestimmtes Genre. Sehr viele meiner Kollegen lieben das. Ich finde es entsetzlich.
Sie sind als Bariton, um mal so in Richtung Ende zu kommen, Sie sind als Bariton ja auch ein anderer Charakter als der gängige Tenor. Ist es bei Sängern oder bei vielleicht ist es so wie mit Menschen, die Hunde haben und den Hunden. Die Menschen nähern sich so langsam den Hunden an. Vielleicht nähern sich ja auch die Sänger ihren Fächern an. Also was haben Sie von der Opernbühne ins Leben mitgenommen für sich?
Oh, sehr viel. Ich meine, von den Opernrollen, dass ich alle einmal gesungen habe, ist immer wieder was zu lernen. Als Fach, was Sie angesprochen haben, ich meine, das war der Gesangslehrer Horst Günther seinerzeit von Anfang als lyrischer Bariton, besonders so junger lyrischer Bariton. Oben ist tenoral. Noch dazu, noch wissenschaftlicher anzubieten, der Baritonstimme als entwickelte spät 19. Jahrhundert Ereignis, genau wie der Trombon von Wagner, ist eher den Tenor runter als den Bass hinauf. Und heutzutage ist es eher gedacht oder geschätzt, dass eine tiefere Stimme mit ziemlich viel Druck hinaufgeht und dann ist diese Maskulinität, was ich abscheulich finde, aber bitte. Aber eigentlich, der Baritonstimme lebt in der Obermittelteil ohne den Spitzentöne des Tenors. Sehr viele Baritone sind tatsächlich dann Tenor geworden oder dann wieder zurückgekehrt. Berühmteste Beispiel ist der liebe Herr Domingo, der ein Tenor den Baritonfach beherrschen kann. Es ist kein Bariton, es ist ein Tenor, aber es macht nichts. Aber die Verwandtschaft zwischen die zwei Fächer ist wirklich sehr eng. Und so ein Bariton soll sehr oft wie ein Tenor singen und ein Tenor sehr oft wie ein Bariton singen. Die Rollentypen, der Bariton in eben diese entwickelte Bariton, nicht ein hoher Bass, aber die Baritonfach, der eigentlich mit Frühverdi wirklich dann zur Entwicklung kam und auch in der französischen Repertoire, kommen sehr komplexe Figuren vor, sehr so menschliche, glaubwürdige, normale Leute. Sehr oft die Verlierer, weil der Tenor ist immer der Held, entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich, aber die Heldentat ist eher da. Dass jedermann sozusagen, dass jeder identifizieren kann, der irgendwie gefangen ist zwischen Glück oder Heroismus oder dann entwickelt sich zum wirklich Boshaftigkeit, ist der Bariton. Und die Komplexität dieser Figuren ist schon sehr spannend und sehr interessant.
Dann kann ich ja eine grob rhetorische Frage dazu stellen. Wird man dann durch das Singen dieser Rollen, dieser Partien, dieser Charaktere, wird man dadurch ein besserer Mensch? Wenn Sie ständig diese Katharsis haben können, Sie können ständig Fehler auf der Bühne machen, die Sie im Leben vielleicht lieber nicht tun sollten. Sie können Leute umbringen, Sie können sich verlieben, Sie können Leute aufeinander loshetzen, Sie können der Schlichter sein, Sie können der Stinker sein. Nimmt man davon was mit in den Alltag oder ist das Job?
Ich glaube, im Idealfall, wir hoffen, dass eine erfüllte Leben findet als Publikum in der Oper, was ich halte als ein Labor der menschliche Benehmen und Psychologie. Wenn man tatsächlich ein Künstler ist und auseinandersetzt mit den Kriterien und der Geschichte oder den Figuren, Charakter, Zusammensetzung von je eine einzelne Person, das man verkörpert auf der Bühne, ob man ein besserer Mensch wird oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein reiferer, auf jeden Fall ein erfahrener, vielleicht sogar toleranter. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Hoffnung als ein Beweis.
Ihr Kollege Christian Gerha hat mir mal gesagt, ganz ohne Angst wäre es nicht gut in seinem Job. Wie ist es bei Ihnen? Geht Ihnen noch die sprichwörtliche Düse so 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn oder sind Sie da jetzt inzwischen schon tiefenentspannt und sitzen in der Garderobe und sagen sich, also ich wäre soweit, kann losgehen?
Wenn du nicht nervös bist, geh nach Hause. Es hat keinen Sinn. Es wird nie was. Auf der Bühne, die 10, genau was Sie angesprochen haben, 10 Minuten, Viertelstunde vor jeder Vorstellung. Mir ist wurscht was. Ob ich das 100-mal gesungen habe oder zum ersten Mal oder was auch immer. Wenn du nicht eine Aufregung hast, wenn du nicht ein bisschen nervös, wenn auch der Selbstzweifel, oh je, schaffe ich das wieder oder was auch immer, das alles, du musst durch. Was das Schöne ist für uns als Künstler, sicherlich wird der Kollege auch sagen, in dem Moment, wo ich auf der Bühne gehe und ich anfange, das ist meine Zone. Dann bin ich beschäftigt, noch einmal zu kreieren, der Welt, dass ich anbiete, dass die anderen Leute zuhören und ihr selbst finde. Und dann bin ich in meiner Arbeit. Ich bin nicht auf der Bühne, jemanden zu überzeugen über überhaupt irgendwas. Das interessiert mich nicht, ist auch mir wurscht. Wurscht ist zu hart gesagt, aber ob einer wirklich versteht Winterreise oder nicht, ist nicht meine Aufgabe. Ich muss Winterreise verstehen. Und das muss ich hörbar geben. Und ich biete das an, dass alle ihre eigene Winterreise durch mein Angebot oder Können als Künstler mit meinem Klavierpartner, dass die da ihr Erlebnis haben. Und das ist eine spannende Arbeit, aber die Verantwortung ist nicht minder. Und man muss diese Agitation haben, das muss man, die Engagement haben. Und die Engagement, könntest du selber fragen, den Birnbaum fragen. Und der Birnbaum, noch eine Erfahrung, könntest du das genau dasselbe sagen.
Wenn das so ist, wie das jetzt für mich klingt, dann muss es für Sie doch so ziemlich das Schrecklichste sein, nach einer Vorstellung wieder von der Bühne gehen zu müssen. Weil man sich als Künstler nirgendwo unter keinen Umständen so lebendig und so intensiv fühlt wie auf der Bühne während der Vorstellung. Und dann ist die irgendwann vorbei und dann wird man in dieses Loch geworfen, das heißt normales Leben. Das muss doch schrecklich sein.
Es ist anstrengend, je nach Repertoire. Nach einer Winterreise eben möchte ich nicht mit niemandem sprechen. Ich möchte einfach, was unmöglich ist, natürlich eine Zugabe, irgendwas. Ne? Aber in unserer heutigen Welt, die Abschaltung oder Umschaltung muss man schon machen. Ich bin nicht der gefolterte Künstler, der einfach in die Ecke weint und kein Autogramm spielt, was noch immer. Aber ich kann schon, wenn ich die Geschichte höre von einem Fischer Dieskau, der einfach entflogen ist von einem Liederabendsaal in ein schon vorbereitetes Auto, weil er einfach nicht die ganze Wusch von Publikum erdulden konnte, verstehe ich. Soweit bin ich nicht und wahrscheinlich werde ich nie sein, aber ich verstehe das. Wenn, es gibt manche Kollegen, die tun schwerer. Nach einer Vorstellung möchte ich schon zuerst mit entweder Kollegen, dass ich auf der Bühne mit war oder meine Familie kommt. Ich möchte schon irgendwie auf den Erdball kommen. Aber ist es auch ein Publikum ein Bedürfnis, Danke zu sagen oder dabei zu sein. Ich meine, der ganze Stahlturm, das ist mir nicht so wichtig. Aber Leute, die einfach diese nähere Austausch haben möchten, ich verstehe das. Es geht mir auch so. Ich meine, ich möchte auch die Martha Argerich umarmen, obwohl sie das nicht erlaubt. Ich versuche irgendwie das auf beide Seiten zu verstehen. So schrecklich, wie Sie das schildern, ist es nicht, aber es ist anstrengend. Es ist schon eine Überlegung. Mhm. Ne? Und man soll vorsichtig sein mit Künstlern. Einer, der auf der Bühne war, 2 Stunden, egal was, ist schon woanders gewesen und hat schon anders angeboten. Das braucht dann Abbauzeit. Mhm.
Schöner können wir kaum aufhören, also intensiver kaum. Ich bin sehr gespannt, wie es Ihnen morgen so geht auf der Bühne, bei dem Konzert und am Tag danach, bei der zweiten Runde.
Erstmal aber ich habe Glück.
Wieso?
Ich bin in der Pause fertig.
Naja.
Dann darf ich den Ives 4. Symphonie, der einfach sowas von Metaphysik und natürlich der Schönberg Frieden auf Erden, ich darf das alles miterleben. Ja. Aber ich sage das ohne Scherz. Ich meine, sowas einfach fertig mit diesen intensiven 10 Lieder und die sind wahnsinnig intensiv und die kommen von jeder Ecke, das ich kenne und sogar der Tom Sails Away ist mir noch naheliegende, weil mein Großonkel war in den Ersten Weltkrieg und ich habe seinen Namen bekommen als Walter Thomas und dieser Tom Sails Away ist genau in der Erste Weltkrieg und alles, das klingelt alles und genau den Familienbild, wo der Mutter kommt mit der Tom in der Arms und der Garten und alles, das ist genau den Bauernhof, von wo meine Familie kommt. Ich bin ein Midwestern-Boy letzten Endes. Und es gibt nichts in dem Programm, das mich nicht rührt. Mhm. So eben, dass in der Pause werde ich nicht gestört von sehr vielen Leuten und ich werde umziehen. Ich werde mal oben im Balkon nochmal schleichen und kann ich dann irgendwie abbauen in der nächste Musikstufe. Da bin ich schon sehr glücklich.
Das freut mich für Sie. Ich bin gespannt auf das Konzert. Ich kann mich nur bedanken. Ich bin sehr neugierig, weil das Programm ist sehr speziell. Das Gespräch war sehr speziell. Also vielen Dank und das machen wir demnächst mal öfter und mal schauen, wie die Wahl ausgeht. Und ich hoffe, dass Sie Civil War überstehen als Film und wir sehen uns dann womöglich. Erstmal vielen Dank aber.
Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.